Willkommen, liebe Gäste, zur 303. Serie oder Ausgabe von Hörbahn on Stage. Mein Name ist Uwe König und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, nämlich auf den Martin Zingle. Wir dürfen gespannt sein, welche Einblicke, Geschichten und Gedanken uns Martin Zingle heute mit seinem Buch und über seine Arbeit erzählen wird. Wir sprechen heute über Das ist kein Spaziergang. Auf dem Sultanstrail zu Fuß von Wien nach Istanbul.
Vielen lieben Dank, lieber Uwe.
Ja, etwas, was gar nichts mit deiner Reise zu tun hat, auch mit deinem Buch relativ wenig zu tun hat. Worüber hast du dich dieser Woche am meisten gefreut?
Diese Woche habe ich mich am meisten darüber gefreut, dass ich gestern Abend eine Lesung in München abgehalten habe. Die erste auf nicht österreichischem Boden und ich trotz Lampenfieber, wie ich denke, sie sehr erfolgreich hinter mich gebracht habe. Bis auf einen einzigen Gast, der eingeschlafen ist, haben alle gut zugehört und reichlich Fragen am Ende gestellt. Es war also Resonanz da und ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen nach dieser Lesung.
Schön, das ist doch immer ein guter Anfang auch für unser Gespräch.
Genau.
Insofern ist das doch super. Bist du schon mal Paternoster gefahren?
Bin ich tatsächlich. Ich habe in Wien Ethnologie studiert, Kultur- und Sozialanthropologie, wie es dann später hieß, in NIC, das ist kurz für das neue Institutsgebäude. Und in diesem NIC gab es zu meiner Studienzeit noch einen Paternoster. Und der war für uns Studenten natürlich enorm aufregend, zumal jeder von uns das Verbotene gewagt hat und nach dem letzten Stockwerk, wo man ja eigentlich mehrfach darauf hingewiesen wird, jetzt doch bitte auszusteigen, geblieben ist und sozusagen die
Überlebt.
Todeskurve
Genau.
mitgenommen hat im Paternoster, um das einmal irgendwie auch live mitzuerleben, wie da der Aufzugswaggon umgeschlichtet wird. Also ja, ich kenne Paternoster mittlerweile. Das NIC gibt es noch, den Paternoster mittlerweile leider nicht mehr. Der wurde ersetzt durch einen modernen Aufzug.
Verstehe. Und wie war es, dieses Shifting auf die andere Seite quasi bergab?
Beim ersten Mal tatsächlich furchteinflößend, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt und alles, was sozusagen vor einem liegt und ungewiss ist und unbekannt ist, kann manchmal furchteinflößend wirken. Wenn man es geschafft hat, dann weiß man, okay, man stirbt da nicht, wenn man Paternoster fährt. Man kann das gerne nochmal machen und das haben wir auch zur Genüge gemacht.
Denke ich mir. Aber es ist schon eines der letzten Abenteuer, wenn es überhaupt noch Paternoster gibt. Ich
Sie sind rar
kann,
geworden.
ja.
Also ich glaube, in Wien gibt es noch ein paar, aber ein Wunder, dass es eigentlich nicht genug Verletzte gegeben hat beim Paternosterfahren.
Ja, es ist schon richtig. Ja, das ist immer, zumindest ist es unfallträchtig
Nein.
letztendlich. Welches war das kleinste Land, das du bisher bereist hast?
Der Vatikan.
Der Vatikan. Ist der größer als San Marino oder kleiner als San
Kleiner.
Marino? Ist noch kleiner als
Ja.
San Marino, ne? Weil das war mein bisher klar. Vatikan war ich auch klar, aber an den habe ich nicht gedacht, muss ich gestehen.
Ja. Die Reihenfolge ist Vatikan. Dann, ich verwechsel es immer, entweder kommt dann San Marino oder Monaco und an dritter Stelle kommt Tuvalu.
Ja,
Und ich
können
war in
Sie.
allen vier.
Dann sind die, also drei davon habe ich auch. Also insofern ist es ganz schön. Aber es ist schon was Besonderes mit. Wenn wir schon bei Ländern sind, du bist ja viel unterwegs gewesen. Du warst auch längere Zeit an fremden Orten. Und wenn ich dich fragen würde, was ist dir spontan am wichtigsten entgegengekommen, am beeindruckendsten entgegengekommen auf deinen
Meinst du
Reisen.
jetzt Begegnungen, Landschaften,
Das
Situationen?
Erste, was dir einfällt, was du sagst, wenn ich sage, weißt du was Besonderes?
Na, puh, also die Frage überfordert mich tatsächlich, weil jedes Land und jede Reise unterschiedlich viel zu bieten hatte, egal jetzt ob die Landschaft oder eine Begegnung oder eine Situation. Die aufzuzählen, ich war in 100 Ländern oder über 100 Ländern, Das waren tatsächlich viele Begegnungen, viele Landschaften.
Klar, ja.
Wenn ich jetzt spontan auf irgendetwas antworten müsste, ich hatte mal ein Nahtoderlebnis in Tuvalu, und wurde gerettet von einem mutigen jungen Mann, der ins Wasser gesprungen ist und mich vor dem Ertrinken gerettet hat. Mein Schutzengel bis heute, sonst würde ich nicht hier sitzen.
Verstehe. Das ist ja wichtig. Das ist etwas wirklich Wichtiges. Ich meine, sonst alles andere ist dann ziemlich marginal. Ja.
Also insofern. Ja. Nein, damals habe ich auch mein Kreuzzeichen gemacht und dachte, es ist vorbei und lebe seitdem einen Zusatz und genieße den natürlich auch sehr.
Verstehe, ja. Aber vielleicht noch zu dem, was du mit deinen 100 Ländern gemacht hast. Ich gebe immer an mit meinen 65 Ländern, aber mit deinen 100 komme ich nun wirklich nicht mit. Aber ich habe sie anders bereist als du. Völlig anders bereist als du. Ich war immer irgendwie VIP für die meisten Länder und da hast du einen ganz anderen Zugang. Aber ich habe immer versucht, mir noch mindestens 1-2 Tage, mehr war nicht, dran zu hängen. Aber ich weiß, dass wenn man viel unterwegs ist und viele fremde Menschen und Kulturen kennenlernt, sich die Welt verändert für einen selbst und für dich sicherlich auch. Und vielleicht war es auch einer der Gründe, warum wir gleich gut miteinander geredet haben. Ich habe keine Ahnung. Ich bilde mir das mal ein jetzt. Aber dein Beruf war ja oder ist immer noch wahrscheinlich Fotograf. Warst du als Fotograf so viel unterwegs oder als Journalist oder als was warst du unterwegs so viel? Ich meine, man steht ein bisschen was auf deinem Buch natürlich drauf. Aber.
Sehr gemischt in den letzten Jahren in erster Linie als Reporter. Also ich mache diesen Beruf jetzt schon seit 17 Jahren. Schreibe jetzt in erster Linie, also fotografiere nicht mehr so viel wie früher. Ich war auch einige Jahre mit Ärzten ohne Grenzen unterwegs. Ich war auch als Ethnologe unterwegs und davor war ich als privatreisender, neugieriger, junger Mann in der Welt unterwegs bis zu mir.
Ethnologie ist ja ein weites Feld. Worauf hattest du dich im Wesentlichen?
Bereits angesprochene Inselgruppe in Ozeanien, Tuvalu. Ja. Da habe ich meine Feldforschung gemacht, direkt nach der Uni und der Fokus war da auf, also wie sich das soziale Verhalten aufgrund der Klimaerwärmung auf den Inseln ändert und ob die Menschen die Inseln verlassen aufgrund des steigenden Meeresspiegels oder ob das andere Gründe hat. Also meine Themenbereiche waren Ozeanien und Migration.
Verstehe. Und wenn du mit wenigen Worten versuchen solltest, mir zu helfen, was du rausgefunden hast?
Ja, du kannst natürlich auch gerne meine Diplomarbeit lesen von damals, die ist aber auch schon wieder 20 Jahre alt. Die Kurzantwort ist, dass die Lebensverhältnisse auf dieser Inselgruppe keine einfachen sind. Die Menschen haben es dort nicht so romantisch, wie man sich das oft vorstellt, von Pazifikinseln. Es gibt dort eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und auch eine hohe Armut und gleichzeitig aber auch eine sehr hohe Alkoholrate und dadurch auch eine sehr hohe Gewaltrate gegenüber der eigenen Familie, oft den eigenen Frauen und Kindern, aber auch unter den Männern. Das macht das alles nicht so wirklich einladend und die Menschen, die dort sind, wie in vielen anderen Ländern der Welt auch, sind unbeschäftigt und brauchen irgendwie eine Beschäftigung. Richard Kapuscinski hat das schon während seiner Reisen immer wieder festgestellt, die Leute müssen beschäftigt werden, weil sonst drehen die völlig durch. Und in Tuvalu ist das nicht viel anders. Und jede Möglichkeit, diese Inselgruppe zu verlassen, nutzen sie natürlich. Und der Klimawandel, der passiert, also ich bin natürlich kein Klimawandelleugner, der Meeresspiegel, der steigt, das sind ernsthafte Bedrohungen für diese Inseln und Atolle. Aber gleichzeitig ist es auch eine willkommene Möglichkeit für Tuvalus Politiker zu sagen, das ist unsere Chance, wir können als Klimaflüchtlinge Asyl beantragen in Australien und Neuseeland. Und das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt, also Australien hat sich bereit erklärt dazu.
Okay.
Tuvaluanern in den nächsten Jahren die Möglichkeit zu bieten, nach Australien zu kommen.
Ah, guck an, ja.
Das heißt, meine Forschung, die auch schon wirklich wieder 20 Jahre zurückliegt, ich glaube nicht, dass sich die Lebensverhältnisse mittlerweile verbessert haben. Ich nehme mal an, dass sie gleich sind wie vor 20 Jahren oder noch schlechter geworden sind. Die Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind vermutlich auch nicht mehr geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute immer noch das Bedürfnis haben, rauszukommen. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit.
Na, dann ist das natürlich nicht verkehrt.
Und völlig verständlich, ja, ich würde sie nutzen.
Ja, ja. Du hast es gesehen. Was würdest du sagen, wie sieht es denn aus mit dem Verschwinden des Landes? Wie hoch sind die denn tatsächlich über den Meeresspiegel oder wann ist das zu erwarten, so über den Daumen? Weißt du das noch?
Kann nicht in die Zukunft blicken und die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten habe ich natürlich nicht parat. Mhm. Von damals, von der Zeit, als ich dort war. Also Tuvalu ist immer noch der höchste Punkt über dem Meeresspiegel, liegt bei 5 Meter. Das wird sich nicht großartig geändert haben.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Das Thema ist sehr breit und ich kann es natürlich auch gerne referieren jetzt, aber es würde ein bisschen ausarten.
Nein, das braucht es ja nicht.
Aber
war nur einfach eine Frage über den Zaun.
Aber es ist tatsächlich so, dass sich das Land stark verändert. Das war immer schon so. Mhm. Atolle sind bewegliche geologische Konstrukte.
Ja, genau.
Früher war es so, dass die Menschen einfach ihre Stelzenbauten hingestellt haben und wenn sich das Land verändert hat, haben sie diese Konstrukte wieder abgebaut und waren das aufgebaut. Aber seit der Unabhängigkeit Tuvalus 1978 bauen die Menschen Betonhäuser.
Mhm.
Und die kannst du nicht mehr abbauen und irgendwo anders hinbauen. Und jetzt sieht man nach und nach, wie diese Betonhäuschen plötzlich unter Wasser stehen.
Verstehe.
Und das macht diese Bilder natürlich auch noch, verstärkt diese Bilder des Klimawandels. Aber die Geschichte ist halt viel breiter und größer, als einfach nur ein Betonhäuschen zu zeigen, das unter Wasser steht.
Nee, ist schon klar, verstehe ich schon. Aber es interessiert mich halt schon, was, es macht ja auch was mit dir, dann, als du dort warst.
Absolut.
Es ist ja nicht so, dass man dort, das geht ja sogar mir durch, wenn ich nur wenige Tage in irgend sowas gewesen bin, das macht ja was mit einem.
Absolut, vor allem auch, weil du den gleichen Bedingungen, Konditionen vor Ort ausgesetzt bist, wie alle anderen Menschen. Und wenn du auf einer Insel sitzt ohne Strom und fließendem Wasser und damals auch noch kein Internet und du weißt, alle 6 Wochen kommt ein Versorgungsschiff vorbei, dann bist du genauso gefangen vor Ort, wenn ein Sturm über die Insel fegt oder es eine King Tide gibt, also wenn Hochwasser kommt, wie alle anderen. Und das macht sehr viel mit einem.
Ja, denke ich mir. Ja, und jetzt sind wir, das macht sehr viel mit einem, sind wir jetzt mitten eigentlich schon in deinem Buch. Und zwar, es geht um den Sultanstrail. Ich muss gestehen, bevor ich das Buch gesehen hatte, habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist, dass es sowas überhaupt gibt.
Mir ging es genauso.
Ja, und deswegen müssen wir jetzt irgendwie auch unsere Zuhörenden einfach mal ins Bild setzen. Was ist das und wie bist du überhaupt zu der Kenntnis gekommen und dann so langsam vielleicht auch, warum hast du diesen Sultanstrail überhaupt machen wollen?
Ja, also vielleicht mal zur Erklärung, was ist der Sultanstrail überhaupt? Das ist ein Weitwanderweg, 2400 Kilometer lang, der von Wien nach Istanbul führt, durch 8 Länder, namentlich Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Türkei. Dieser Trail hat seinen Ursprung im Jahre 1529. Damals wollte Sultan Süleyman I., der damalige Herrscher des Osmanischen Reiches, sein Territorium erweitern und hat sich auf den Weg gemacht von Konstantinopel, wie Istanbul damals noch hieß, auf den Weg nach Wien, um meine Heimatstadt Wien einzunehmen.
Mhm.
Stichwort Türkenbelagerung, erste Wiener Türkenbelagerung.
Vor Wien, ja.
Genau, ja. Das geht zurück auf diese Geschichte. Er ist gescheitert und wurde zurückgedrängt und hat sich noch 2-mal daran versucht und ist noch 2-mal daran gescheitert. Beim 3. Mal hat er auch sein Leben auf der Strecke gelassen. Und im Jahr 2009 hat eine niederländische Stiftung, die Sultans Trail Foundation, den Sultans Trail ins Leben gerufen. In umgekehrter Richtung, also von Wien nach Istanbul, anhand der Orte, die Sultan Süleyman in seinem Feldtagebuch von 1529 niedergeschrieben hat, versucht eine Linie zu ziehen, wo der überall durchkam, und in umgekehrter Reihenfolge haben sie dann einfach gesagt, machen wir doch irgendwie einen Trail, einen Weg des Friedens, einen Weg der Völkerverständigung. Verbinden wir den Westen mit dem Osten und kreieren wir eine Alternative zum altbekannten Jakobsweg. Das ist die Geschichte des Sultans Trails.
Also ich komme nochmal auf den Süleyman zurück. Ich meine, der wird ja nicht zu Fuß gegangen sein, sondern der hat ja wahrscheinlich seine Transportmittel, was immer es da war, zu der Zeit benutzt. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich meine, man kann ja nicht losgehen und sagen, jetzt gucke ich mir mal an, was mir gefällt, und dann hinter mir her ist so ganze Heerscharen und die besetzen das Land. Wie ist denn da die Geschichte?
Na, ich glaube, genauso war es. Also ob der Sultan auch nur einen Meter selbst gegangen ist, weiß natürlich kein Mensch. Nicht. Ich zweifle es stark an.
Ja,
ich nehme ja an, er ist auf dem Pferd geritten oder wurde getragen oder sonst irgendwas. Jedenfalls ist er mit einem 170.000 Mann starken Tross tatsächlich von Konstantinopel los.
Verstehe.
Mit dem Ziel, Wien einzunehmen. Und
also schon direkt, das ist, jetzt verstehe ich das ja. Und ich hatte es noch als eruierenden Weg irgendwie verstanden.
Nein, und tatsächlich waren viele Gebiete bereits unter osmanischer Herrschaft, verstehe, bis Wien, Ungarn inklusive, beziehungsweise damals noch nicht, aber bis Belgrad war damals schon alles unter seinen Fittichen. Und da war es natürlich, sage ich mal, ein leichtes, weil ihn niemand gestoppt hat. Und wenn ein 170.000 Mann starkes Heer vor deiner Tür steht, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht gerade
nicht
sagen,
wirklich,
ich bin jetzt der Mutigste und halte euch auf. Und so kam er relativ ungebremst bis nach Wien.
Verstehe.
Und dort wurde der Nimbus des unbesiegbaren osmanischen Heeres gebrochen.
Verstehe. Na, irgendwann ist dann Gott sei Dank jedes Heer mal dran. Aber das heißt, diese Idee, das umzudrehen, ist das jetzt geboren aus einer Marketing-Idee oder ist das eher aus einem wirklich hehren Grund gemacht worden?
Naja, ich glaube, ein Weg des Krieges verkauft sich nicht so gut. Aber tatsächlich geht die Geschichte darauf zurück, dass Sedat Çekir, das ist einer der Mitbegründer des Sultans Trails, ein Niederländer türkischer Abstammung, von den Niederlanden bis nach Santiago de Compostela gegangen ist. Und als er dort ankam, hat er sich gedacht, kann man eigentlich auch bis in die Türkei gehen, also in seine Heimat. Und hat dann eine Ausschreibung gemacht in einem niederländischen Bezirksblatt, dass er andere Wahnsinnige sucht, die ihm dabei helfen, einen Weg, einen Weitwanderweg zu kreieren. Und anhand der Geschichte hat man versucht, einen Weg zu finden, der bereits existiert, alte Militärstraßen oder Handelswege. Und kulturhistorisch hat man sich dann auf den Sultans Trail gesetzt, weil das naheliegend war, aus sozusagen Zentraleuropa bis nach Istanbul zu kommen.
Und kann man auch gut verkaufen, das kommt hinzu wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich habe auch keine große Ahnung vom Jakobsweg. Ich würde nie auf die Idee kommen, so solche Wege zu gehen, aber nie in meinem Leben. Aber das macht ja nichts. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dort, und das weiß ich vom Jakobsweg, gibt es halt dort Punkte, wo man sich auch sammeln kann, wo man sich regenerieren kann und solche Sachen. Ist das wirklich so, wie du es jetzt geschrieben hast, das normal, dass ich also irgendwie mir immer ein eigenes Quartier suchen muss? Oder gibt's das? Ist das eine echte Organisation?
Nein, das ist eine echte Organisation. Das Ding ist, dass halt wie soll ich es runterbrechen? Der Jakobsweg ist weltweit bekannt, dank der Herren Paulo Coelho und Habe Kerkeling unter anderem auch. Eine 500.000 Menschen gehen den jedes Jahr. Ich glaube, da hast du alle paar hundert Meter ein Schild und kannst dich auch gar nicht verlaufen, weil du da im Gänsemarsch gehst und dich am Abend mit Menschen um Schlafmöglichkeiten, Schlafplätze streiten musst. Den Sultans Trail, der ist roh, der ist herausfordernd und der ist unbequem, so wie das Leben halt auch manchmal ist. Und darum war er für mich reizvoll und auch für eine Handvoll anderer, denn der wird im Jahr tatsächlich nur von 20, 30 Leuten begangen. Das heißt, da steigt man sich nicht auf die Füße, da hat man seine Ruhe und da konzentriert man sich tatsächlich auf sich selbst und auf seinen Weg. Denn was an dem Weg der Spiritualität, wie der Jakobsweg ja gerne verkauft wird, spirituell und erleuchtend sein soll, leuchtet zumindest mir nicht ein. Und der Riesenunterschied ist halt, dass du am Sultans Trail ein Gefühl des Pioniers mit dir mitträgst, weil sich niemand um die Wege kümmert. Das heißt, die Wege sind sehr schnell wieder zugewachsen und überwuchert. Es ist nicht ausgeschildert. Du musst mit den Koordinaten, die dir die Sultans Trail Foundation zur Verfügung stellt, gegen ein kleines Entgelt dich durchschlagen. Theoretisch hast du da den Weg von Wien nach Istanbul auf den Meter genau runtergebrochen, aber halt nur in Theorie, denn in Realität sieht das Leben oft anders aus. In dem Jahr, in dem ich unterwegs war, es war ein sehr regenreiches Jahr, führte die Donau Hochwasser und darum waren viele der Wege unter Wasser. Dadurch, dass es so viel geregnet hat, ist die Botanik auch sehr gut gewachsen und viele Wege waren zugewuchert, teilweise brusthoch und da müsstest du dich eigentlich mit einer Machete durchschlagen. Also ja, der Sultans Trail ist definitiv eine Herausforderung, aber das habe ich auch gesucht, das wollte ich auch.
Damit sind wir natürlich sofort bei der Frage, warum machen Menschen das? Vielleicht nicht gleich, warum hast du es gemacht, aber vielleicht hast du ein bisschen eine Idee, du hast dich ja sicherlich davor vorher kundig gemacht, um was es da geht. Warum gehen die Leute da? Was sind da so die Motive, die dir bekannt sind?
Na, ich glaube, jeder Mensch hat so seine eigenen Gründe, warum er so einen Weitwanderweg geht, genauso auch am Jakobsweg. Also welchen Weg spielt da, glaube ich, überhaupt keine Rolle. Ich kann ja nur von mir reden, warum ich diesen Weg gegangen bin. Und bei mir war tatsächlich der Auslöser ein gesundheitliches Ereignis. Also ich hatte pünktlich zu meinem 40. Geburtstag eine Gesichtslähmung und die hat eine mittelschwere Lebenskrise und Sinnkrise in mir ausgelöst, weil die Unsicherheit auf Heilung, die im Raum stand, mich so sehr verunsichert hat und so viel Angst in mir ausgelöst hat, dass mir nicht klar war, wie geht es jetzt eigentlich mit meinem Leben weiter, weil wenn du entstellt bist in der Hälfte deines Gesichtes und man dir eigentlich zur Ruhe rät, erschwert das plötzlich die Idee, weiterhin Reporter zu sein, durch die Welt zu reisen und Menschen zu interviewen, wenn man kaum sprechen kann oder essen oder trinken oder schlucken.
Ja, klar.
Und aussieht wie Quasimodo, also niemand vertraut dir seine Geschichte an, wenn du nicht mal mehr lächeln kannst.
Verstehe.
Und da habe ich dann tatsächlich begonnen nachzudenken, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wie geht's weiter? Und der Rat des Neurologen, der das Ganze ziemlich sicher auf Stress runter diagnostiziert hat, war, geben Sie mal eine Zeit lang Ruhe. Und weil ich im Nichtstun sehr ungeübt bin und im Park Enten füttern und Bäume umarmen und Yoga machen nicht so wirklich mein Ding ist, habe ich mich für die Flucht nach vorne entschieden und das war in meinem Fall Gehen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Gehen, das weiß man, das ist hinlänglich bewiesen, einfach eine sehr gesunde Form der Fortbewegung ist und natürlich auch die natürlichste. Und ich auch aus meiner Erfahrung gewusst habe, immer wenn ich lange am Schreibtisch gesessen bin, um zu arbeiten, um Texte zu schreiben oder Filme zu schneiden oder Fotos zu editieren, immer noch vorm Schlafengehen versucht habe, zumindest eine Runde um den Block zu drehen, um Auslauf zu bekommen. Also ich habe gewusst, Gehen erdet mich, das beruhigt meine strapazierten Nerven und so entstand bei mir die Idee, warum nicht mal etwas länger gehen, einen etwas längeren Spaziergang machen. So habe ich mich umgesehen nach Weitwanderwegen und habe geschaut, was gibt es eigentlich am Markt. Und natürlich stolpert man zuallererst mal über den Jakobsweg. Den konnte ich sehr schnell ausschließen, dass ich den gerne nicht gehen möchte. Und bei der Recherche stolperte ich dann über den Sultans Trail, der mir allein schon deshalb irgendwie so interessant erschien, weil er Richtung Osten geht und ich ein Faible habe für den Balkan. Ich habe auch mal eine Zeit lang Slawistik studiert und ein bisschen Bosnisch, Kroatisch, Serbisch gelernt und viel Zeit in Sarajevo verbracht und kenne die Region ein bisschen. Er hat mich aber auch gereizt, weil er aus Wien wegführt und der Gedanke daran jetzt, also ich hatte eben diese Motivation zu gehen und der Gedanke daran, jetzt extra irgendwo hinfliegen zu müssen, um dann dort einen Weg zu starten, erschien mir so absurd, während der Sultans Trail vor meiner Haustür startet und der Gedanke daran, einfach die Tür hinter mir ins Schloss fallen zu hören und loszugehen und mich nicht mehr umzudrehen und einfach weiterzugehen, bis ich irgendwann einmal irgendwo ankomme, klang so verlockend, dass ich relativ schnell entschieden habe, das ist es, das mache ich, da gehe ich jetzt.
Verstehe ich. Du hast gesagt, du hast dich umgesehen, was es doch so sonst noch so gibt. Was gibt es denn sonst noch so?
Ja, es gibt etliche Wanderwege, also die Via Alpina und den Alpe Adria Trail und es gibt
Alpe Adria,
vom Jakobsweg gibt es etliche Varianten. In Wahrheit kannst du von überall losgehen, den Jakobsweg gehen. Es gibt ein richtiges Weitwander-Fernwander-Netzwerk in Europa. Also du kannst vom Nordkap bis zum Südspitz von Italien gehen. Also von oben nach unten, Mond, von links nach rechts, alle Möglichkeiten. Und die Idee, eben von Wien loszugehen auf einem kulturhistorischen Weg, auf diesem Weg des Friedens, den sehr wenige Menschen gehen, bei dem es auch null Literatur und gar nichts darüber gibt, das war reizvoll, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich liebe es auch ins Unbekannte, ins Ungewisse irgendwie mich zu bewegen und wollte nicht einen ausgelatschten Weg gehen wie den Jakobsweg.
Verstehe. Also ich finde es spannend. Ich wusste nicht, dass es da wirklich so ganze Netze gibt. Das ist, obwohl ich ein Faible für Gehen habe, nicht, dass ich das selber mache, aber hast du, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich warst du auch öfter in Afrika, ist dir mal aufgefallen, wie zum Beispiel, ich kann das über Tansania, Kenia und Namibia und solche Länder sagen, ist dir mal aufgefallen, wie die Leute gehen, wenn sie einfach, wenn man im Auto vorbeifährt, auf in den Landstraßen dort, und da gehen ja immer irgendwelche Menschen, und zwar viele Menschen, wie die gehen? Gehen einfach. Die scheint gar nicht, als ob die irgendwo ankommen wollen. Im Gegensatz zu uns, wenn wir hier losgehen, dann gehen wir. Ne? Dann weiß man, der will jetzt irgendwo hin. Wenn man die so sieht, die Menschen, insbesondere Frauen, ist mir das aufgefallen, da habe ich immer gedacht, die gehen einfach. Und ist das vielleicht so etwas, was du dann auch gesucht hast, dieses einfach gehen?
Absolut, ja. Also das war das Ziel, einfach zu gehen, um irgendwann irgendwo anzukommen. Und ich habe mir da auch keine Grenzen gesetzt, sondern ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal los und schaue, was auf mich zukommt. Und wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, dann bleibe ich einfach stehen oder steige in einen Zug oder in einen Bus und fahre zurück.
Und ich habe mir, ich meine, ich kenne diese neurologische Physiologie, also die neurologische Problematik der Gesichtslähmung halbseitig meistens. Das kenne ich schon, und dass das sehr viel mit Stress zu tun hat, ist auch bekannt. Es ist immer noch nicht klar, warum das passiert tatsächlich. Es ist ja so, als ob jemand auf den Knopf drückt.
Genau.
Und diesen jemand auf den Knopf drücken, den finden wir ja nicht. Den kennt man ja nicht. Ja. Das ist ja nicht so ein kleines Männchen irgendwo. Aber im Prinzip brauchtest du etwas, wo du tätig nichts tust.
Ja, also wenn man jetzt gehen als tätiges Nichtstun bezeichnet, dann ja. Ich wollte weg vom Schreibtisch, ich wollte weg von der Kreativarbeit und ich wollte weg aus meinem Alltag. Ich wollte ausbrechen sozusagen und wollte, dass mein Alltag und dass meine Arbeit das Gehen wird.
Aha. Also ich hätte jetzt das eher so interpretiert, dass du also gesagt bekommst, hören Sie auf zu arbeiten, das ist zu viel Stress. Also ich vereinfache das jetzt sehr. Zu viel Stress, machen Sie mal nichts und das geht nicht. Also ich kann auch nicht nichts machen. Also das geht schief. Und dann etwas zu finden, ja, also es gibt Menschen, die machen dann so kontemplatives Stricken oder sowas in der Art.
Oder ihren Baum umarmen.
Ja, oder ja, na Gott, das hat noch andere raus. Das ist mir schon eher zu esoterisch. Nein, aber sowas in der Art. Ich hätte eher gedacht, dass es darum geht, dieses Nichtstun zu überleben. Also für mich wäre das eher, wie überlebe ich dieses Nichtstun, ohne anfangen zu saufen oder was der Teufel was. Aber bei dir ist das nicht so gewesen, sondern du hast einfach dir eine neue Tätigkeit gesucht.
Genau, der Antrieb war wirklich das Gehen selbst. Also bei mir war nicht der Weg das Ziel, ich hasse diesen Spruch, sondern bei mir war das Gehen
Ja,
das Ziel.
ja. Hast du Schritte gezählt?
Ich nicht, aber
Ja,
also
die Maschine schon, ja.
stimmt so auch nicht, sondern ich habe oft zwischendurch Schritte gezählt, um irgendwie die Zeiten und die Distanzen zu überwinden. Vor allem dann, wenn es elendslang geradeaus ging und die Landschaft sich nicht sonderlich verändert hat. Aber mein Handy hat auf so einer App die Schritte gezählt.
Aber wir reden gerade genau aneinander vorbei. Das meine ich überhaupt nicht. Das ist interessant. Ich zähle, wenn ich gehe, zähle ich Schritte ohne Sinn und Verstand. Ich fange irgendwo an bei 12, bei 13, bei 17, bei 22 und zähle 23, 24, 25. Und dann bin ich bei 112 oder was auch immer. Dann kommt irgendwas und dann fange ich wieder bei irgendwie 18 an. Ich kann nicht gehen, ohne zu zählen. Jedenfalls nicht mehr als 10 Schritte mal über die Straße oder sowas da nicht. Ne? Aber so wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich allein gehe von hier aus zur U-Bahn, dann fange ich irgendwann sofort an zu zählen. Ich kann gar nicht anders.
Ah, lustig.
Das ist eine ganz andere Geschichte als deine. Deine ist ja, deswegen passt das zu deiner Arbeitserzählung. Weil du machst das so, wie man das bei der Arbeit machen würde. Ich mache das, um meinen Geist zu beschäftigen, damit er nicht völlig im Leerlauf läuft. Offensichtlich oder irgend sowas in der Art. Eine völlig andere Art und Weise. Das heißt, ich hätte dich sofort in die gleiche Kategorie gesetzt wie mich. Da geht es los und dann zählt man einfach und zählt und zählt. Das spielt gar keine Rolle, was für Summen sind oder dass ich 20.000 Schritte habe, das spielt gar keine Rolle. Nur das Zählen ist das eigentliche Kontemplative, auch nicht vorsätzlich. Ich kann das gar nicht anders. Ich merke das gar nicht, bis ich merke, jetzt zählt es ja schon wieder.
Ah, witzig.
Ja.
Ja, nein, das habe ich nicht. Ich habe tatsächlich, eben, wie bereits erwähnt, wenn es Abschnitte waren, wo es teilweise sehr redundant wurde, und das wurde es häufig, du bist ja den ganzen Tag alleine. Du
Ja,
hast
ja, ja.
niemanden, der mit dir ist. Das heißt, du, wenn du nicht nachdenken möchtest, kannst du das eine Zeit lang irgendwie verhindern. Du kannst dich ablenken. Du kannst Lieder singen oder du kannst Schritte zählen
Ja.
oder du kannst versuchen, Vogelstimmen zu interpretieren oder Baumarten zu identifizieren, worin ich übrigens nicht so gut bin. Aber unweigerlich wirst du irgendwann einmal zum Nachdenken anfangen. Und das Schrittezählen war tatsächlich eine Methode, um auch voranzukommen.
Ja, verstehe. Verstehe. Und mit dem Nachdenken. Denn ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ich meine, aus dem Buch weiß ich das schon, aber ich bin nicht ganz sicher aus dem Gespräch und die Zuhörenden hören ja nur das, was wir reden, wie ich das verstehen sollte. Das Nachdenken zu verhindern oder da anzukommen, dass ich vernünftig nachdenke oder dass ich zielgerichtet nachdenke, das ist jetzt bei dem Gespräch noch nicht rausgekommen. Kannst du uns da helfen?
Also, wie bereits erwähnt, hatte ich ja diese mittelschwere Lebens- und Sinnkrise. Das heißt, es
Genau.
gab vieles, über das ich in Ruhe nachdenken wollte. Ich wollte mir diese Zeit nehmen, um über Punkte in meinem Leben nachzudenken. Und nicht alle Menschen denken gerne nach, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtun kann. Aber das war eigentlich eines meiner Ziele, dass ich diesen Affenkäfig im Hirn ein bisschen beruhigen kann. Und meine Hoffnung war es, dass ich durch das Gehen, was ja eine sehr meditative Art ist, irgendwann einmal zu dem, was man auch Gedankenlehre nennt in der Meditation, es schaffe, die Affen in meinem Kopf ruhig zu stellen. Und ich dachte mir, irgendwann einmal habe ich alles durchgedacht und dann tritt diese Ruhe ein. Ja, das ist mir gelungen, nicht so oft, aber es ist mir gelungen und das waren sehr glückselige Momente, wenn man es mal schafft, tatsächlich ohne einen einzigen Gedanken im Kopf, nämlich auch nicht mit Schritte zählen oder sonst irgendwas, sondern einfach eine richtige Gedankenlehre zu spüren, das zu erleben. Und das glaube ich nicht, dass ich das zu Hause hätte erreichen können, sondern dazu brauchte ich tatsächlich diese sehr meditative Fortbewegung.
Ich bin davon entfernt wie der Mond.
Wir sollten mal zusammen ein Stück gehen, schweigend,
ist,
Uwe.
Es ist einfach, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Ganz vieles jedenfalls kann ich gut nachvollziehen. Aber diese an dieser Stelle ist mir das nicht verständlich. Aber du hast nicht dabei, ich frage noch mal was danach, du hast nicht nach dem Sinn des Lebens gesucht.
Nein.
Das beruhigt mich schon mal.
Ich habe nur nach dem Sinn meines Lebens gesucht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ob ich in meinen Alltag zurückkehren soll und
okay,
den Job weitermachen soll oder ob ich Kassier werden soll im Supermarkt.
Ich möchte gern noch mal ein bisschen mehr von verstehen. Wenn du sagst, diese Momente der Leere, wenn du da mit der Vokabel einhergehen kannst, was ist denn das? Dann läuft dein Körper alleine oder wo bist du dann? Ich habe ja so die grundsätzliche Vorstellung in meinem Kopf, wir wissen ja eine Menge über das Gehirn, ja, eine ganze Menge, aber wir wissen immer noch nicht, wer das da ist, wenn ich sage ich. Ja, das wissen wir bis heute nicht und außerdem gibt es immer mindestens zwei, hoffentlich bringe ich dich jetzt nicht in Schwierigkeiten, mindestens zwei Menschen in deinem Kopf, nämlich der, der redet und der dazuhört. Also das sind ja unter Umständen letztendlich zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, und oft sind es auch mehrere Stimmen im Kopf.
Ja, so weit möchte ich nicht gehen. Aber letztendlich ist das, ich fühle mich da in ganz guter Gesellschaft. Aber wir wissen ja nicht genau, was das ist. Bist du dem irgendwie ein Stück näher gekommen? Wer das da eigentlich ist, der da, diese Affen, die sind ja nicht von irgendwo hergekommen. Die hast du ja selber gemacht. Oder sie sind dir durch Kindheit, was auch immer, gekommen. Aber bist du dir da irgendwie näher gekommen und ausdrückbar näher gekommen?
Ich fürchte, dass ich dir diese Frage nicht, vor allem nicht wissenschaftlich beantworten kann.
Nee, halbwissenschaftlich reicht.
Na, nicht einmal das. Nein, also ich denke schon, dass ich mich auf dieser Reise ein Stück weit näher kennengelernt habe, als allemal. Ja. Aber woher der Affenkäfig kommt, die Unruhe in mir, wie Gedankenlehre zustande kommt, was das neurologisch macht, das kann ich dir nicht beantworten. Er hat mir damals geraten, geben Sie mal eine Zeit lang Ruhe. Was ich gemacht habe, war, ich bin ins Waldviertel gefahren, also ich lebe eigentlich in Wien und dann bin ich ins Waldviertel gefahren und habe dort mal ein paar Wochen lang verbracht und bin jeden Tag spazieren gegangen. Aus besagten Gründen, weil ich wusste, gehen ist etwas, das erdet mich und beruhigt mich. Und während dieses Gehens, das hat zwar nicht geholfen, die Gesichtslähmung zu heilen oder zu reduzieren, habe ich gemerkt, dass es mich entspannt. Und meine Interpretation des geben Sie Ruhe und entspannen Sie sich, war sozusagen die Übersetzung, aha, wenn ich gehe, entspanne ich mich. Und darum war die Überlegung, wenn Gehen heilen kann, kann dann Gehen auch meine Gesichtslähmung heilen. Das war mein Zugang und mein Ansatz.
Und hat der geklappt?
Hat geklappt, ja.
Auf der Reise noch oder später?
Schon davor. Also das Ganze ist passiert im Februar, meinem Geburtstag, und am 10. Mai bin ich losmarschiert. Den 10. Mai habe ich mir übrigens aus gutem Grund gewählt, weil das der Tag ist, an dem der Sultan Süleyman vor damals 494 Jahren aufgebrochen ist. Und ich wollte schauen, ob ich es schneller schaffe als er von Wien nach Istanbul. Er hat damals 141 Tage gebraucht und ich habe so ein persönliches Wettrennen dann aus Spaß mit ihm gehabt. Ja.
Gut, jetzt kommen wir zur eigentlichen Unterwegsgeschichte, ja, die du ja auch recht gut beschreibst, wie ich finde. Jetzt bist du mit etwas holprig gestartet tatsächlich und erzähl uns doch vielleicht das ein oder andere bemerkenswerte Erlebnis, was du nicht erwartet hast oder was du wirklich auch erwartet hast oder was erzählenswert ist. Wir sitzen in einer Kneipe und du erzählst mir, hey, auf dem Sultanstrail ist mir das und das passiert.
Ja, vorweg, ich hatte keine Erwartungen. Ich bin wirklich los, um zu schauen, was kommt auf mich zu, und sei neugierig und sei offen. Und du wirst schöne Erlebnisse haben und du wirst weniger schöne Erlebnisse haben. Und genauso war es dann auch. Dieser Weg hat natürlich, lebt natürlich von den Begegnungen, die du hast. Und ich habe mir am Anfang einfach nur überlegt, wie werde ich untergebracht sein, und ich mag Zelten und Campen nicht, darum habe ich mich dagegen entschieden, ein Zelt mitzunehmen, und wollte gerne, weil ich mir dachte, naja, wenn ich jeden Tag da meine 30, 40 Kilometer abspule, möchte ich am Abend zumindest irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und habe dadurch auch die Möglichkeit, auf Menschen zu treffen. Das hast du dann natürlich nicht so, wenn du ein Zelt mit hast und du kommst in irgendeinen wunderschönen Ort in der Pampa, denkst du, hier schlage ich mein Zelt auf, aber du begegnest dann halt niemanden. Und ich war den ganzen Tag über eh allein und dachte mir dann, am Abend wäre es eigentlich schön, wenn ich mit Menschen irgendwie zu tun habe und ihre Geschichten hören kann und auch ein bisschen was mitbekomme von, wie leben die Menschen hier und was machen die und was bewegt sie. War definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin noch nicht sehr wählerisch gewesen, sondern ich habe einfach alles genommen, wo ich schlafen konnte. Und das war von bis, also wirklich von im Keller bis in irgendwelchen Hotels. Die härteste Nacht, die ich verbracht habe auf dieser Reise, fand in der Türkei statt, auf einer Kommode, die 40 cm breit war und 160 cm lang.
Das ist etwas schwierig für dich wahrscheinlich.
Wenn man 1,89 groß ist, ist das etwas kurz. Es war in jedem Fall sehr hart, die härteste Nacht auf dieser Reise. Hat sich ergeben, weil ich bei den Türken angekommen bin, die mit Abstand die herzlichsten und gastfreundschaftlichsten Menschen auf dieser Reise waren. Es ist ein bisschen ein Klischee, wenn man sagt, ja, je tiefer man in den Balkan vordringt, umso netter und herzlicher werden die Menschen. Dieses Klischee existiert nicht ohne Grund. Es war tatsächlich so. Und in der Türkei war es dann so, dass die Menschen wirklich einem gut gesinnt sind und alles für einen tun. Aber auch dort hat Gastfreundschaft ihre Grenzen, und die endet ziemlich genau an der Haustür. Denn das Haus ist irgendwie heilig und da lebt die Familie und da lassen die Frauen die Hüllen fallen und da will man halt keine Fremden dabei haben. Völlig nachvollziehbar. Hat mich allerdings in eine Situation gebracht, immer wieder in der Türkei, dass ich dann an einen Ort kam und mir dachte, okay, hier kann ich schlafen. Gab es aber keine Hotels oder Unterkünfte und irgendwer wird mich schon zu Hause aufnehmen. Fehlanzeige. Und man hat mich dann weitergereicht, und an einem Ort war es dann tatsächlich so, dass die Menschen sehr bemüht waren und wollten, dass ich aber in ihrem Ort bleibe, und der einzige Ort, an dem ich schlafen konnte, war das Gemeindehaus, das hin und wieder als Arztpraxis dienen muss. Und ich war nicht sehr wählerisch und dann zu diesem Zeitpunkt auch schon fortgeschrittene Reise, habe ich alles geduldet und akzeptiert, was auf mich zukam. Aber dieser Boden in diesem Gemeindehaus war sogar mir zu versifft, und da lag auch medizinischer Müll herum. Und da dachte ich mir, na, die einzige Schlafmöglichkeit in diesem Raum ist eine Kommode. Ja. Dann wird es halt die Kommode.
Verstehe.
Aber um zurückzukommen auf deine eigentliche Frage, also diese Reise lebte natürlich von Begegnungen.
Ja.
Und derer gab es sehr viele, viel mehr natürlich, als im Buch Platz gefunden haben. Und da musste man ja dann auch editorisch eine Auswahl treffen, wen tut man rein, um unterschiedliche Themen aufzubereiten. Aber generell war mein Eindruck, dass die Menschen, auch wenn die Gastfreundschaft da in Ostösterreich, wie ich es vorhin vorgelesen habe, eine etwas speziellere ist, mir eigentlich alle Menschen durch die Bank gut gesinnt waren und mich aufgenommen haben. Die einen halt mehr herzlich als die anderen, aber niemand wollte mir irgendetwas Böses oder so. Und da gab es natürlich Begegnungen, die mehr hängen geblieben sind oder schöner, in einer schöneren Erinnerung hängen geblieben sind als andere. Es gab auch sehr, sehr skurrile und absurde Begegnungen mit Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern in Ungarn und mit einem Betrunkenen in Serbien, der mir unbedingt einen aufs Maul hauen wollte, weil er sich eingebildet hat, dass ich in einem sehr unsauberen Serbisch mein Essen bestellt habe. Ja. Das war für ihn Grund genug. Aber herausragend und mehrheitlich waren die Begegnungen tolle und wunderschöne. Und die ich vorgelesen habe vorhin von den Migranten, war eine davon. Aber natürlich gab es auch etliche andere. Ich bin mal bei einem Kriegsveteran in Kroatien untergekommen, der selbst 4 Jahre lang durch die Hölle ging, weil er an der Front gekämpft hat. Und dessen größte Sorge war es, wie ich als Vegetarier am Balkan überleben soll. Und der hat bei sich ja, zu Hause richtig, ja. aufgenommen. Ein ehemaliger Bäcker, der dann wirklich sich um 4 in der Nacht hingestellt hat und mir einen Burek mit Spinat und Feta gebacken hat, schön. Damit ich die nächsten Tage auch eine Wegzehrung hatte. Also wirklich einem Fremden die Tür geöffnet und mich bei sich zu Hause willkommen geheißen und mich verköstigt und versorgt. Und derer Begegnungen gab es sehr, sehr viele und bin auch mit vielen dieser Menschen nach wie vor noch in Kontakt und kann mir auch vorstellen, mit vielen dieser Menschen auch wieder auf sie zu treffen und ihnen auch das Buch zu bringen und mit ihnen in Erinnerung zu schwelgen.
Was hast du gelernt unterwegs, außer über dich selbst, sondern vielleicht über die Welt oder was auch immer?
Nee, ich glaube tatsächlich, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass man sich nicht fürchten muss auf so einer Reise. Also die Menschen tun einem nichts, und wenn man es irgendwie schafft, auch noch mit Straßenhunden gut umzugehen, was mir etwas schwer gefallen ist.
Ja, das ist eine interessante Episode. Ja.
Dann ist eigentlich dein einziger Gegner nur du selbst und deine Motivation und also natürlich auch manchmal die Natur, gerade wenn du irgendwie durch ein überschwemmtes Gebiet durch musst oder Wege zugewuchert sind, dann musst du dich da halt durchschlagen, aber das schaffst du ja auch aus eigener Kraft meistens. Aber eigentlich bist nur du dein größter Gegner und deine Motivation. Und da habe ich die vielleicht für mich wichtigste Erkenntnis mitgenommen von dieser Reise, dass ich übrigens etwas, was ich auch heute noch anwende in meinem Leben, wenn ich gerade mal wieder am Prokrastinieren bin oder mich mangelnde Motivation davor abhält, irgendetwas weiterzubringen. Ich habe auf dem Trail gelernt, den Weg zu portionieren in Mini-Ziele. Das heißt, ich habe nicht an Istanbul gedacht, an sozusagen dieses Ziel irgendwo weit weg. Das erschien mir bis ein paar Tage vor Schluss ja auch unerreichbar in Wahrheit, sondern ich habe einfach gesagt, bis zum Ende des Ackers gehe ich, das schaffe ich. Und als ich dann am Ende des Ackers angekommen bin, habe ich gesagt, gut, bis zum Ende des nächsten Ackers gehe ich auch noch. Und dann halt irgendwann mal bis ins nächste Dorf schaffe ich es noch und dann halt bis zu meinem Tagesziel schaffe ich es noch. Und das in so kleine Mini-Ziele runterzubrechen, die realistisch umsetzbar waren, ich nenne diese Methode einfach Schritt für Schritt irgendwo ankommen, hat mir tatsächlich geholfen, meine Tagesziele, meine Tagesetappen zu erreichen und dann folglich halt irgendwann auch mal in diesem großen Ziel Istanbul anzukommen.
Du hast ja auf diesem Weg, auf diesem Trail, nicht nur dein Hirn mitgenommen, sondern auch deinen Körper. Wie hat der das denn also weggesteckt? Deine Füße vor allen Dingen.
Ja, also am Anfang war der Wille sehr, sehr stark und sehr groß und das Gehirn irgendwie top motiviert zu sagen, wir machen das, Körper, komm, wir gehen jetzt einfach mal nach Istanbul. Aber der Körper, ich bin kein Reinhold Messner und ich bin einfach ein Otto-Normal-Bürger, der irgendwie kein Weitwanderer ist, kein Gelernter. Ich bin nicht geboren als der große Outdoor-Mensch oder Extremsportler. Und vielleicht hätte ich in der Vorbereitung auch mal irgendwie Testwandern gehen können, um zumindest die Schuhe einzulaufen und zu schauen, wie geht es mir eigentlich, wenn ich mal 20, 30 Kilometer am Stück marschiere. Das heißt, vor allem die ersten Tage waren extrem hart und auch so hart, dass ich körperlich so am Ende war, dass ich mir gedacht habe, das Weitwandern, das ist nichts für mich und Istanbul ist sowieso, komme ich niemals an und dann auch begonnen hat, der Verstand zu zweifeln, ob das wirklich eine gute Idee war. Wenn du Blasen an den Füßen hast, ich habe in den ersten Tagen auch noch eine Augeninfektion bekommen und Waden, Knie, Schenkel, Rücken, Becken, alles einfach Schmerz, die Schultern von den Riemen des Rucksacks, dass ich mir einfach gedacht habe, nein, das packe ich körperlich nicht. Mhm. Und es hat so ungefähr 2 Wochen gedauert, dann hat sich der Körper an alles gewöhnt und hat brav jeden Tag seine Kilometer abgespult, ohne Mucken zu machen. Mhm. Und eine Zeit lang war dann sozusagen der Körper und die Psyche waren top motiviert und ich habe gemerkt, ich kann das, ich schaffe das körperlich. Also mir macht es jetzt nichts mehr aus, die Distanz eines Marathons zurückzulegen. Ich kann einfach jeden Tag auch 42 Kilometer gehen und am nächsten Tag wieder. Und das spornt einen dann natürlich auch an und motiviert einen zu sagen, hey, das geht, das geht, das geht. Und irgendwann einmal wird dann aber durch diese, ich sage mal, Monotonie und die Redundanz, leidet die Motivation darunter und sagt, ja, puh, am nächsten Tag wieder aufstehen und kann ich nicht einfach im Bett liegen bleiben und einen Fernseher machen, Chips essen und einfach nichts tun. Klar hätte ich können, aber das verleitet dann natürlich, das dann tags darauf auch zu machen und dann klar, ja, bist in diesem Teufelskreis drinnen. Ja, und da habe ich dann eben diese Methode entwickelt von Schritt für Schritt, komme ich schon mal irgendwo an und natürlich mit jedem Tag, der vergangen ist und mit jedem Tagesziel und mit der Tagesetappe, die ich erreicht hatte, erschien es immer realistischer, ich komme auch irgendwann einmal wirklich dort an, weil klar, wenn du irgendwo in Bratislava den Leuten sagst, ja, ich gehe nach Istanbul, lachen dich alle aus und nehmen dich nicht ernst. Ja, wenn du aber irgendwo schon in Sofia bist und du sagst, du bist aus Wien hierher marschiert und möchtest nach Istanbul, dann nehmen sie dich ernst und denken sich vielleicht, der ist ein Wahnsinniger, aber der meint es ernst, was er da tut. Mhm. Und auch du weißt, du meinst es dann ernst.
Naja, ist schon klar. Ich meine, das ist, naja, egal. Nee, aber ich denke, wir haben eine Menge erfahren. Gibt es beim Schreiben, jetzt können wir mal zum Schreiben vielleicht nochmal zurück, als du das niedergeschrieben hast, gibt es eine Stelle, von der du sagen würdest, beim Schreiben hat sie mich besonders berührt, ging sie wieder an, war sie wieder da?
Einerseits glaube ich tatsächlich die Geschichte, die ich vorgelesen habe von den Migranten. Andererseits das Vorwort. Im Vorwort erkläre ich ein bisschen die Entstehungsgeschichte, warum ich dieses Bedürfnis hatte, loszugehen und wie die letzten 17, 20 Jahre meines Lebens abgelaufen sind und warum das alles zu so einem Stress geführt hat. Ich glaube, da habe ich das Ganze nochmal irgendwie Revue passieren lassen, was da in den letzten 17, 20 Jahren so alles passiert ist und war halt auch einiges und vieles, wo es mich dann auch nicht gewundert hat, dass es mich vielleicht mal irgendwie tatsächlich ausgehebelt hat.
Ich weiß übrigens meine Frage wieder.
Na schau.
Ich wollte fragen, wo sind die Affen?
Die Affen sind wieder da. Sie waren nie weg.
Habe ich mir fast gedacht.
Ja. Auch wenn du es nicht gerne hörst, sie waren zwischendurch immer wieder mal kurz stumm, aber...
Hey, ich freue mich darüber für dich.
Die Affen sind natürlich geblieben und gerade jetzt, wo das Buch heraus ist und es viel Resonanz gibt und es Lesungen gibt und Interviews und Podcasts, ist natürlich ganz viel wieder zu tun und es ist sehr aufregend und sehr spannend, aber es beschäftigt dann halt einen auch wieder sehr viel, ob es nicht mal wieder an der Zeit wäre, einen Weitwanderweg zu gehen und ein bisschen durchs Gehen zur Ruhe zu kommen.
Ja, es gibt, wie ich gelernt habe, ja eine Menge Wege. Also such dir aber einen vernünftigen aus, wo man vernünftig schläft, denke ich mal. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das wäre für mich auch sehr wichtig. Ja, aber vielleicht noch sowas, was würde ich mit dem Schreiben, was magst du am meisten am Schreiben? Dieses Gedanken wieder rausfließen lassen oder?
Wenn es fertig ist. Das Buch hat 1,5 Jahre gedauert, um es zu schreiben. Ich bin ein sehr langsamer Schreiber, muss ich auch dazu sagen. Und gerade die erste Fassung war ein ziemlich kunterbunter Haufen an Gedanken, Erlebnissen, Situationen, Gesprächen. Da war es auch noch viel politischer. Und wenn ich jetzt darauf blicke, freue ich mich, dass das Geschriebene fertig ist. Während des Schreibens leide ich unglaublich. Also das ist für mich eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, weil du letztlich beim Schreiben mit dir alleine bist und dich alleine mit diesem leeren Blatt Papier und diesen Buchstaben, die dir zur Verfügung stehen, auseinandersetzen musst, um ein vernünftiges Wort nach dem anderen zu bilden und dann hoffentlich irgendwann mal einen richtigen Satz, der auch funktioniert und in sich logisch ist. Also ja, ich schreibe gerne, damit es zu irgendetwas führt und mal fertig ist, aber während des Schreibens, muss ich sagen, ist das keine sehr angenehme Beschäftigung.
Das bedeutet, ich brauche dich gar nicht zu fragen, ob du an einem neuen Buch sitzt.
Gerade nicht, nein, ich gehe auch meiner Tätigkeit als Reporter natürlich nach und habe da immer wieder lange Stücke zu schreiben. Und so zwischen Tür und Angel ein Buch zu schreiben, das möchte oder kann ich nicht. Ich möchte da gerne meinen vollen Fokus drauf legen. Aber es wird wieder was kommen.
Verstehe. Und was machst du gerade für Reportagen, Themen oder irgendwas? Magst du was sagen?
Gerade brandaktuell schreibe ich oder habe ich geschrieben eine sehr lange Reportage über den Aralsee in Kasachstan und
Ist da
Usbekistan.
überhaupt noch was von übrig?
Ja, also auf beiden Seiten noch tatsächlich, auf der kasachischen etwas mehr als auf der usbekischen. Als nächstes schreibe ich eine Geschichte übers Zugfahren in Pakistan.
Aha.
Die muss aber erst
Also,
recherchiert werden, also da weiß ich
verstehe.
nichts.
Zugfahren in Indien kennst du wahrscheinlich schon, weil ich weiß, was man da machen kann. Also, das ist schon schön abenteuerlich. Vor allem, wenn man auch da auf Zugdächern fahren möchte.
Genau.
Also, insofern, oh, das ist ja ist interessant. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder ein, wie ich fand, spannendes und auch ein inspirierendes Gespräch heute mit Martin Zingel über sein Buch Das ist kein Spaziergang. Es war wirklich kein Spaziergang, wie es scheint. Martin nimmt uns mit in seinem Buch auf diese Fußreise von Wien nach Istanbul, an die Grenzen menschlicher Belastbarkeit war, sowohl physisch als auch psychisch, wie es aussieht. Ein Buch, das ebenso ereignisreich, aber auch wie poetisch zeigt, dass jeder Schritt auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst bedeutet. Seine eindringliche Sprache und die Ehrlichkeit, mit der er über Schmerz, Zweifel und Erkenntnis schreibt, ist auf jeden Fall authentisch. Und es ist kein Spaziergang, sondern ein intensives Stück Leben. Für ihn war das ein sehr intensives Stück Leben und auch notwendig, wie er uns ja jetzt deutlich gemacht hat, zwischen Aufbruch und Ankommen. Ich danke dir, lieber Martin, für dieses offene, lebendige und auch gedankenreiche Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie uns weiter zu, denn hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und das war die 303. Folge von Hörbahn on Stage. Dank dir, lieber Martin, schön, dass du da warst.
Danke, lieber Uwe, vor allem für deine klugen und investigativen Fragen.